together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Wir drehen unsere Aufnahme heute mal ein bisschen um und nehmen im Nachhinein auf das Thema, über das wir im Anschluss reden werden oder geredet haben eigentlich schon. Christiane, magst du erklären, um was es jetzt geht?
Es geht darum, wir haben uns mit dem Matthias getroffen und mit der Fanny. Es ist eine neue Folge, was ich dir noch sagen wollte. Und es geht ums Geschichtenerzählen und wie der Matthias Geschichten erzählt. Und netterweise, damit ihr auch alle versteht, worüber wir da eigentlich reden, hat er uns zur Verfügung gestellt einen Text, den er selber eingelesen hat, den auch er geschrieben hat. Und damit das Ganze, was wir danach reden, etwas mehr Kontext bekommt und etwas mehr Sinn ergibt, wollen wir euch das natürlich nicht vorenthalten. Und haben diesen Teil jetzt für euch.
Matthias hat den Text selber ausgesucht von seinen bisher geschriebenen. Es ist der Text Nummer 19 und ihr könnt ihn anhören und dann reden wir eigentlich darüber, was es heißt, Geschichten zu teilen. Also viel Spaß.
19 von 107. Ich würde dich am liebsten anschreien, aber ich finde meine Stimme nicht. Ich will mich dir erklären, aber ich finde keinen Zugang zu dir. Ich lass dich ruhen, weil vieles in mir keinen Abstand sucht und er dennoch wichtig und richtig ist. Es ist ein gefährliches Spiel mit offenem Ausgang, wie so oft im Leben, wie eigentlich immer. Nur dass ich es jetzt spüre, viel zu stark. Dieser Zustand ist anstrengend, einnehmend und überwältigend, lösend und öffnend. Bewegung ist gut für mich. Zu viel Bewegung macht mir Angst. Ich will irgendwo dazwischen hin, nicht in der Vergangenheit ruhen, nicht nur in der Zukunft die Rettung suchen. Es liegt an mir, zu verstehen, obwohl vieles vielleicht gar nicht verstanden werden kann. Ich will mich nicht wiederholen, aber ich bleibe dabei. Auch verstehen bedeutet, eine Geschichte zu schreiben. Es ist eine Fähigkeit, die man kultivieren muss und kann, damit man für sich selbst immer besser versteht. Manchmal sind es zu viele Gedanken auf einmal. Es spinnen sich unendlich viele Fäden aus meinem Kopf raus, und ich verfange mich dann in meinem eigenen Netz. Es sind zu viele Informationen und zu viele Möglichkeiten. Es greifen zu viele Menschen und Aufgaben nach mir. Ich würde mich in schwachen Momenten gerne geschlagen geben, dieses Netz immer enger ziehen und zu meinem Kokon machen. Es ist schön, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die wissen, was zu tun ist, die glauben zu wissen, was zu tun ist, die wirklich davon überzeugt sind. Das ist schrecklich. Wie werden Menschen dazu gebracht, dass sie wirklich glauben, zu wissen, was zu tun ist? Ja, ich weiß, weiter tun müssen wir trotzdem, aber das geht auch ohne letzte Gewissheiten. Ich muss sie irgendwann wieder daran hindern und zur Vernunft bringen. Momentan fehlt mir die Kraft und der Wille. Ich beobachte aus meinem nicht ganz selbst gewählten Exil das Treiben auf diversen Plattformen. Der Gedanke, dass das Ganze ein großes Theater ist, dessen Drehbuch zu einem Happy End führt, ist lächerlich, aber er beruhigt mich zutiefst.
Wir sind wieder zurück bei einer neuen Ausgabe von Mit Milch und Zucker und zwar bei unserem Segment, was ich dir noch sagen wollte. Und deswegen ist auch wieder die Fanny bei uns. Hi Fanny.
Hallo.
Und wir haben auch einen neuen Gast heute, der uns unsere brennenden Fragen beantworten wird, und zwar der Matthias. Hi.
Hallo.
Und die Brenda ist auch wieder da und ich bin auch wieder da, wie jede Woche. So, kurz zu dir, Matthias. Du bist 30 Jahre alt und Geschäftsführer von Töchtersöhne. Das ist eine Musikagentur.
Ja.
Sehr gut. Und damit übergebe ich auch schon an die Brenda, die noch ein bisschen auf unsere letzte Folge eingehen wird.
Ja, das ist unsere zweite Folge, was ich dir noch sagen wollte. Und in der ersten Folge haben wir irgendwie jeder von uns eine Geschichte erzählt, die wir noch sagen wollten. Und ja, wie ist euch gegangen damit, mit der Folge?
Magst du?
Ja, ich fand es schon wieder sehr therapeutisch. Aber das sage ich eh ständig. Mich hat's nicht losgelassen, irgendwie über dieses Verantwortlichkeitsding nachzudenken, das ja gar nicht so primäres Thema war. Nur kurz, wir haben darüber geredet oder mein Fazit war, dass man dazu neigt, in der Fragestellung, was ich dir noch sagen wollte, irgendwie an negative Dinge denkt. Also die Brenda und die Christiane haben sozusagen abgerechnet, kann man vielleicht sagen, mit Menschen aus der Vergangenheit. Und ich habe mich entschuldigt bei der Welt. Und
Straßenbahnfahrer, Menschen.
Ja, bei den Straßen, bei allen Menschen, mit denen man Energie kreuzt irgendwie. Und wir sind dann im Fazit irgendwie draufgekommen, man hätte ja auch irgendwie sagen können, weiß ich nicht, man hätte sich bei wem bedanken können oder jemanden, den es nicht mehr gibt, irgendwie was ausrichten oder ein Kompliment machen oder wie auch immer. Also jedenfalls positive Vibes. Da sind wir aber irgendwie nicht draufgekommen. Zwar, das ist nur eine Fallzahl von 3 Personen, aber irgendwie bewegt sich das doch wohl dann doch irgendwie um am Ende des Tages Schuld auf aktiv oder passive Schuld oder irgendwie Verantwortlichkeit im weiteren Sinne. Und ich habe dann mein Trauma aufgearbeitet, dass ich mich viel verantwortlich fühle und vielleicht weiß ich nicht, ob mehr als andere oder nicht. Und dann habe ich witzigerweise gestern ein Erlebnis gehabt, das mich wieder sehr, sehr hineingezogen hat. Ich war in Lissabon mit meinem Vater übers Wochenende. Und gestern gehen wir an einer, also ich habe schon von Weitem gesehen, so eine altes Mutterl in total zerschlissenen Kleidern, Popsch ganz durchgewetzt und so. Also offensichtlich eine Bettlerin. Und wir kommen näher und ich gebe halt da immer Geld her und habe ihr 5 Euro gegeben. Und sie war so fassungslos, dass ich ihr 5 Euro gegeben habe und war super glücklich und hat sich bedankt. Dann habe ich sie umarmt und also irgendwie hat mich das so berührt, dass ich die so gefreut habe. Und dann habe ich wie ein 15-jähriges Teenager-Girl vor meinen Eltern angefangen zu schluchzen, weil ich es nicht, also zuerst habe ich versucht es zu verbergen, meine Sonnenbrille aufgesetzt oder irgendwann habe ich mich dann gefragt, was los ist. Und mich hat das, glaube ich, eine Stunde nicht losgelassen, weil ich mit dieser Ungerechtigkeit nicht zurechtgekommen bin, dass ich einfach zufällig in einer Situation bin, wo es mir einfach nie passieren wird, dass ich mit 80 plus auf der Straße betteln muss. Und alles, was damit verbunden ist und diese offensichtliche Freude über diese 5 Euro, die ihr vielleicht jetzt irgendwie einen schönen Nachmittag machen, also keine Ahnung, oder wie immer man das nennen soll, aber die helfen ihr ja auch nicht weiter. Ja. Und in Wahrheit könnte ich der ja genauso gut 2000 Euro geben, weil das würde mich nicht in ihre Situation bringen. Und also jedenfalls, und dass Leute da auch, dass sie sich da so freut, weil das viele offensichtlich nicht machen oder wenige nur machen, das hat mich wieder ganz stark in dieses Verantwortlichkeit hineingesetzt und ich habe mir gedacht, wie kommt man mit dieser Ungerechtigkeit zurecht, dass halt manche Leute geboren sind wie wir und manche Leute nicht. Also da haben wir ja nichts dafür getan und die haben umgekehrt nichts falsch gemacht und ich komme auch nicht aus dem Gedanken raus, dass wir am Ende des Tages schon irgendwie füreinander verantwortlich sind, weil es ist halt dann unsere Aufgabe, das Beste draus zu machen und möglichst viel herzugeben oder zu teilen von dem, was wir haben. Wie gesagt, ich habe geheult auf der Straße und ich konnte nicht einmal artikulieren, was das Problem war, weil ich so geschluchzt habe.
Also vielleicht kommen wir bei dir endlich auf eine positive Geschichte, nachdem wir bis jetzt eigentlich nur eher negativ konnotierte Sachen gehört haben.
Pathetisch.
Pathetische Sachen gehört haben. Also Fanny, try your best.
Ja, es ist ja mehrdimensional und wir weichen ja eigentlich, wir freestylen gleich in der zweiten Folge ein bisschen weg von unserem ursprünglichen Fahrplan, wo sich unser Gast aussuchen kann, worüber er redet. Aber wir haben diesmal unseren Gast eingeladen, weil er uns eigentlich schon eine Fährte gelegt hat, die so wahnsinnig gut in unser Thema passt, ja, dass wir uns das jetzt einfach wünschen.
Welche Fährte?
Naja, die Geschichte heißt, was ich dir noch sagen wollte. Jetzt muss man wissen, dass der Matthias vor 35 Tagen...
Ja, 31.
31, okay. Ich
also bin in 2 Wochen schlecht, vor 45 Tagen. Ah, ja.
Also vor x Tagen begonnen hat auf Facebook mit der Nomenklatur 1 von 107, 2 von 107, fortfolgend jeden Tag zu schreiben. Immer einen kurzen Absatz zu... Ich würde sagen, eine Reflexion über das Leben und die Welt zu schreiben. Und ich bin darauf aufmerksam geworden aufgrund des Facebook-Algorithmus und bin eine leidenschaftliche Leserin dieser Worte und auch eine ungebetene Kommentatorin. Irgendwie passt dieses, ich fange jetzt einfach mal an zu schreiben, noch dazu in einem sehr spannenden Social-Media-Projekt, ein publizistisches Experiment könnte man es nennen. Passt doch wahnsinnig gut in unser Thema und deswegen würde ich gerne darüber reden, was einen dazu bewegt zu schreiben und warum man oft nicht schreibt, obwohl man es vielleicht wollen würde und Schreiben ist ja auch eine Form von Sagen, was ich dir noch schreiben wollte.
Ja, ja, das stimmt.
Und vielleicht magst du jetzt mal erzählen, wie das so aus deiner Sicht entstanden ist.
Ja, das ist ein großer Selbstversuch. Also es Schreiben ist doch eine große Leidenschaft von mir und mache ich sehr, sehr gerne. Nur ich bin ein großer Selbstverhinderer, was meine Leidenschaften betrifft, wenn man es nicht beruflich verwerten kann. Und deswegen war es dann soweit, dass ich mir gedacht habe, wenn ich nie zu schreiben beginne, dann werde ich nie schreiben. Sehr große Weisheit, aber sie ist wirklich wahr und beängstigend zugleich. Und dann habe ich mir gedacht, ich fange einfach an und ich mache eine Struktur, die mich dazu zwingt, dass ich jeden Tag zumindest eine halbe Seite schreibe. Deswegen öffentlich oder halb öffentlich oder Facebook-Algorithmus öffentlich. Also der Silicon Valley entscheidet, wer es zu lesen bekommt von meinen Freunden. Also Facebook-Freunde sind ja keine, nicht immer echte Freunde. Dafür hat man viel mehr auf Facebook, was ein gutes Gefühl auslöst. Und das funktioniert bis jetzt eigentlich großartig, weil es genau den Effekt hat, dass ich jetzt schon eigentlich gefühlte 20 Mal am Abend nicht mehr schreiben wollte. Und mich dann aber mir selbst und Facebook und der Abfolge bis 107 verpflichtet gefühlt habe und mich dann hingesetzt habe und geschrieben. Und ja, dann war es jedes Mal eigentlich cool und hat mir einfach wieder Spaß gemacht und hat mir gezeigt, dass das einfach eine Leidenschaft ist, der ich viel zu wenig Raum gebe und der jetzt aber Raum geben muss und das ja leichte, selbst auferlegte Zwang ist da sehr hilfreich.
Kurze Zwischenfrage. Schreibst du immer am Abend, weil du postest das immer ziemlich um die gleiche Uhrzeit, schreibst du das immer da oder schreibst du auch mal zu anderen Tageszeiten? Also hat das einen fixen Platz, also ist das vor dem Zähneputzen?
Es ist, glaube ich, das Letzte vor der Gute-Nacht-Routine. Deswegen ist es immer so spät. Aber es ist quasi wirklich, ich schreibe es und 5 Minuten später geht es online. Aber das ist genau dem geschuldet, dass ich mir eigentlich untertags dem keine Zeit nehmen will oder auch nicht kann. Und das ist eigentlich, zeigt nur, wie wenig Raum und Platz ich fürs Schreiben habe. Viel zu wenig. Und deswegen passiert es immer als Letztes vorm Schlafen gehen.
Fangst du da während des Tages überhaupt, man denkt ja trotzdem dran, dass man, okay, jetzt am Abend setze ich mich wieder hin. Hast du dann zwischendurch am Tag so die Eingebung, so, ah, das schreibe ich heute?
Es geben mir andere Menschen die Eingebung. Also es geht sehr oft um das, was ich erlebt habe an dem Tag. Also nicht direkt, aber als auslösendes Thema. Oder um Menschen, die ich nicht begegnet bin und die verrückte, spannende oder komische Dinge sagen. Und das kann man dann, über das Schreiben ist dann einfach sehr dienlich und macht Sinn für mich.
Wenn du schreibst, überlegst du, wer es liest? Oder schreibst du es für dich?
Nein, ich schreibe es in erster Linie für mich. Ich habe eine kleine Stammkundschaft, wo die Fanny ja dazu gehört. Aber ich nehme keine Rücksicht. Und ja, weil das auch keinen Sinn macht, irgendwie da Rücksicht zu nehmen, weil es ist mein Geschriebenes, aber weder geht es da jetzt primär permanent um mich. Also es sind fiktive Personen. Was viele Leute bis jetzt nicht checken, weil Facebook einfach das auslöst, dass wenn man was auf Facebook postet mit seinem Namen und seinem Foto, dann glaubt jeder. Also mir haben Leute angeschrieben, die ich dreimal in meinem Leben gesehen habe und die so schreiben, Matthias, ist alles gut? Was ist los mit dir? Was ist passiert? Kann man dir helfen? Und das ist voll schön und voll cool. Und ich habe dann so geschrieben, hey, danke, es ist okay. Geht mal besser und mal schlechter, aber macht da keine Sorgen. Mir geht es insofern gut, weil ich endlich zum Schreiben angefangen habe und das Projekt einfach cool ist für mich.
Ich meine, ich habe ja erst ein paar gelesen, weil also mehr gelesen, als ich sonst im Türkei-Scroll lese. Und ich habe schon manchmal gedacht, manchmal, man muss sehr darüber nachdenken, was da jetzt genau steht. Ich habe das sehr fordernd gefunden immer wieder, vor allem, weil ich gestern am Flughafen gesessen bin, das gelesen habe. Aber ich habe mir schon gedacht, eigentlich ist das schon, du gibst schon viel von dir her.
Ja, aber ich glaube, ich kann nicht anders schreiben. Also das finde ich ja das Spannende daran. Ich glaube, es ist sehr oft so, dass der Autor sehr viel von sich hergibt.
Ja, aber natürlich, wenn ich eine Geschichte schreibe, wo ich jetzt Personennamen eingebe, wo es klar ist, über welche Person schreibe ich jetzt, projizierst du sie auf jemand anderen. Ja. So ist es genauso. Jeder liest eine Geschichte und denkt sich, bist es jetzt du oder nicht?
Ey, aber das,
um wen geht es da jetzt eigentlich? Und damit, aber es ist schon sehr persönlich eigentlich.
Nicht immer. Also ich glaube, da wo die Leute glauben, dass es persönlich ist, ist es am allerwenigsten. Und da wo es keiner mitkriegt, ist es sehr persönlich meistens. Okay. Also ich versuche es sehr gut zu verstecken. Und das gelingt mir meistens. Und das ist auch das Schöne daran, dass das im Endeffekt nur ich weiß und dass es aber eigentlich für einen Rezipienten komplett wurscht ist, wer ich bin und was ich mache und ob das meine Gedanken sind, weil ich es erlebt habe oder weil ich es erzählt gekriegt habe, sondern im besten Fall löst es was aus und bringt wen zum Nachdenken oder es hat wer Spaß daran, das zu lesen. Das ist irgendwie das.
Und warum hast du Facebook ausgesucht?
Weil es diese halbe Öffentlichkeit ist, die mich dazu zwingt, dass ich jeden Tag schreibe.
Instagram?
Ist eine Bild-Social-Media-Plattform.
Da kannst du so
jeden Tag ein Foto und, und weil Facebook Text nicht mag, also das hat es auch leichter gemacht. Also der Algorithmus ist ja beinhart zu Text, weil nicht sexy, also vor allem langer Text. Besser sind Bilder oder Videos, das gefällt einem im Facebook. Aber und weil es so einfach geht, also man muss reinkopieren, druckt auf veröffentlichen und ich fühle mich jeden Tag ein bisschen besser, weil ich es wieder geschafft habe. Und ich habe noch keinen Tag ausgelassen und da bin ich sehr stolz drauf.
Das ist ja toll.
Ja.
Und wenn das Projekt dann fertig ist, was wirst du machen damit?
Ich habe keine Ahnung, gar nichts. Ich glaube, das war einfach das Projekt. Ich werde dann alle Texte mal runterkopieren, weil ich ein paar schon verloren habe durch Speicherprobleme. Aber ich glaube, es wird nichts passieren, außer dass ich, wenn ich es wirklich durchziehe, stolz und froh bin, dass ich es gemacht habe. Und vielleicht traue ich mich dann ja mal wirklich ans Geschichten schreiben. Und nicht nur ans tägliche Aphorismen und Gedankenfetzen da irgendwie hinknallen. Also die meisten Texte passieren innerhalb von 10 Minuten.
Echt das?
Ja, und dann wird einmal kurz drüber gelesen, um die gröbsten Fehler rauszuschmeißen. Wer Fehler findet, darf sie behalten. Ja, das geht. Also je schneller, desto cooler, weil dann wirklich ein Gedanke da ist, der mich beschäftigt und den ich loswerden will. Also wenn ich wirklich, ich habe teilweise bin ich auch schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gesessen, das sind dann die Texte, die sehr konstruiert sind, weil nichts raus will. Und dann muss was raus und dann ist es meist, also ich finde es dann einfach schlechter.
Und hat das für dich auch ein bisschen so eine, also wie wir unsere letzte Folge gehabt haben, wo wir irgendwie alleine Prozess schon darüber nachzudenken, was erzähle ich da für eine Geschichte jetzt, hat schon was Therapeutisches.
Ja, mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde hat mir gleich des therapeutischen Schreibens verdächtigt. Und ich habe dann auch so gesagt, ja, ich glaube, so kann man es immer sehen. Ich würde aber ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht, ist jede Reflexion Therapie?
Ich glaube schon, ja.
Ja?
Ich glaube vor allem, wenn man es mit dem Gedanken macht, dass es jemand anders es auch hört, liest, sieht, wie auch immer, dann überlegt man sich ja schon eigentlich, was ist genau das, was ich ja sagen will.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich bin viel egoistischer. Ich denke nicht oder sehr selten an den, der es lesen wird beim Schreiben.
Ja, weil ich glaube, dass wir unsere Geschichte, also jeweils eine Geschichte erzählt haben, war auch egoistisch.
Ja.
Ich glaube, das hat in dem Fall schon sowas, dass man die Sache ausspricht mit dem Wissen, dass es jemand anderer hört oder sieht oder liest und sich dann schon mal bewusst macht, eben welches Kleid packe ich das jetzt?
Ja,
das und stimmt. In welches Kleid will ich auch, dass es der andere sieht oder andere Leute sehen?
Ich bin auch beim Schneiden von der letzten Folge, was ich dir noch sagen wollte, noch nie so sehr an dir gebeten, das nimmst du noch raus, das nimmst du raus, das können wir bitte auch streichen. Weil das war schon, man wird sich dann bewusst, um Gottes Willen, was ist, wenn das jetzt doch die Person hört, um die es eigentlich geht, was mache ich dann? Ich meine, wird eh nicht passieren.
Aber ich habe bei dir auch das Gefühl, wenn ich, wie gesagt, gelegentlich kommentiere, dass du das schon, dass das dann draußen ist und du eigentlich gar nichts damit zu tun haben willst. Also ich hätte den Eindruck, wenn ich dich auf irgendwas anspreche, erstens mal tust du manchmal so, als würdest du dich gar nicht erinnern, was du geschrieben hast, genau. Was ja auch sein kann. Wäre bei mir wahrscheinlich auch so. Und dass dich dann auch gar nicht mehr so zart irgendwie da nochmal drüber, also.
Ja, aber weil es immer auf die persönliche Ebene gezogen wird. Also so, wie war, also ich bin nicht die Ich-Person, die da schreibt, also die erzählt. Nein,
das ist schon klar, aber es ist trotzdem.
Aber okay, ja, das Feedback ist spannend, weil eigentlich will ich mich auch drüber unterhalten. Aber vielleicht strahle ich das Gegenteil nein, aus oder vielleicht nur dir gegenüber, weil du mich immer so böse anschaust.
Das ist wie ein leichter Vorwurf.
Ja.
Das war jetzt kein Vorwurf, sondern eher ein, wenn wir über die therapeutische Wirkung reden, dass das vielleicht ein Indiz dafür wäre, mein subjektiver Eindruck, dass du es dann aber auch irgendwie verarbeitet hast oder erledigt hast und nicht mehr darüber reden willst.
Nein, ich glaube, ich kann einfach nur nicht. Also wie gesagt, Schreiben ist schon sehr lange eine große Leidenschaft und ich habe aber sehr, sehr riesengroße Angst davor, irgendwas zu veröffentlichen. Und das ist eigentlich wahrscheinlich die größte Angst und die hinderlichste Angst. Die habe ich jetzt überlistet, aber das heißt nicht, dass es weg ist. Das heißt, es ist mir immer noch zum Teil unangenehm, wenn mich wer darauf anspricht, weil durch dieses Veröffentlichen, durch diese Preisgabe, macht man sich bis zu einem gewissen Grad verletzlich, oder so empfinde ich zumindest, also ich mache mich verletzlich und du bist am Feedback ausgeliefert und Gott sei Dank ist bis jetzt sehr viel positives Feedback gekommen. Aber natürlich habe ich auch Angst vor dem Feedback.
Lustig, dass du eine Angst hast vor der Preisgabe in deinem Job. Also ich meine, dein Job ist es, mit Menschen zu arbeiten, die Geld mit der Preisgabe ihres Inneren.
Genau, aber und meine Position in diesem Spiel ist der dahinter steht. und sich genau nicht preisgibt. Und der schaut, dass die, die sich preisgeben, dass denen gut geht, dass die haben was wollen und brauchen. Also das passt eigentlich perfekt rein. Ich habe mir quasi auch beruflich die Rolle gesucht, wo ich nie in die Gefahr komme, mich preisgeben zu müssen, weil die für die Arbeit in der öffentlichsten Person, in der öffentlichsten Situation sind, die man sich vorstellen kann, weil sie stehen sich auf der Bühne und präsentieren ihre eigenen Lieder vor tausenden Menschen. Und ich habe aber damit nichts zu tun, sondern ich stehe vor der Bühne oder hinter der Bühne oder auf der Seitenbühne und mich kennt keiner und das finde ich sehr angenehm.
Das heißt, du würdest dich auch nie auf eine Bühne stellen, zum Beispiel die Fichttexte vorlesen in so einer Lesung?
Ich habe schon Poetry Slams selber gemacht, aber es fällt mir extrem schwer.
Du hast gesagt, dass du Angst hast vor dem Schreiben, aber warum? Woher kommt das? Oder bis jetzt hattest du wahrscheinlich eher?
Ja, ich glaube, für mich ist es einfach extrem schwierig, sich einer öffentlichen Kritik auszusetzen. Und das macht man, glaube ich, sobald man irgendwas veröffentlicht. Und ganz egal, ob das Texte sind, Musik oder ob
das
man
sich
als Politiker vor ein Mikro stellt.
Ja.
Weil man sich verletzlich macht und weil man was hergibt, was man auch nicht mehr zurücknehmen kann. Also das ist dann da und damit ist es draußen. Und nachdem ich absoluter Kontrollfreak bin, kann ich dann aber nicht mehr kontrollieren, was damit passiert. Das ist eigentlich alles unglaublich Spannende dran. Aber wenn man Kontrollfreak ist und sich selbst gegenüber sehr hohe Ansprüche hat, dann wird es irgendwann schwierig, weil dann will man nur das Perfekte rausgeben. Und diese Facebook-Texte erlauben das nicht, weil ich weder die Zeit habe, dass er perfekt wird, nur auch das gar nicht will und weiß er gar nicht geht. Was, glaube ich, beim Roman ganz anders war. Also das wäre so ich habe höchsten Respekt vor allen Menschen, die große Romane geschrieben haben, weil eine ganze Geschichte zu schreiben und dann zu veröffentlichen und einfach weg und herzugeben, ist irgendwie so der schriftstellerische Jackpot für mich. Also habe ich viel mehr Respekt davor, wie vor theoretischen Werken oder so.
Hast du für dich selber schon geschrieben? Also ich verstehe das, dass man sagt, mein Werk irgendwie in der Öffentlichkeit auszusetzen, macht Angst, das verstehe ich. Ja. Aber hast du für dich selber geschrieben? Also nur für dich vorher?
Ja.
Weil das finde ich irgendwie total schade, dass es irgendwie verkommt, irgendwie eine Art von Tagebuch zu schreiben.
Ja.
Ich finde es trotzdem irgendwie cool, wenn man das hat irgendwann.
Ja, aber ich glaube, der Wunsch ist ja irgendwie jedem inhärent. Also ich weiß auch, dass ich irgendwann einmal ein Jahr aussteige und schreibe, was immer das heißt. Also vielleicht Tagebuch, vielleicht Gedichte, vielleicht auf Servietten, Worte, keine Ahnung. Aber ich hätte einfach mal gerne die Zeit dazu, das zu machen, aber ich glaube, man hat halt immer das Gefühl, man braucht zu viel Zeit und deswegen finde ich das, was du machst, auch so spannend, weil du das halt, weil du damit diesen Reflex brichst, so, kann ich nicht, habe viel zu stressiges Leben.
Ja, nicht die aber, dazu. Ja, das ist klar, ja, und das war notwendig, weil ich schon so lange davon rede und durch das große Selbstverhinderer-Sein finde ich ja großartige Ausreden, warum es sich dann doch nicht ausgeht. Mhm. Und das ist aber absurd, für welche andere Dinge man Zeit findet in seinem Leben. Jetzt ist die Zeit einfach vorbei, sich da im Schneckenhaus zu verstecken und so zu tun, als gäbe es das in meinem Leben nicht. Weil vor allem die Dinge, die man öffentlich macht, glaube ich, sehr identitätsprägend sind.
Mhm.
Ich will nicht mein ganzes Leben lang die Identität haben, dass ich der Typ bin, der hinter den Typen, die auf der Bühne stehen, ist. Deswegen finde ich spannend, was du sagst, dass ich scheinbar nicht offen auf Feedback reagiere oder nicht darüber reden will, weil das eigentlich blöd ist, weil ich ja gern darüber rede, weil es ja dann auf mich rückspiegelt, dass das in irgendwem was auslöst und das ist ja was Schönes. Das heißt, die werden mir das zu Herzen nehmen. Bin froh, dass
du mir das gesagt hast. Kann auch sein, dass ich dich in den falschen Momenten erwischt habe. Wie gesagt, das war kein Vorwurf, es war eine Beobachtung.
Das war ein Vorwurf auf alle Fälle, das müssen wir festhalten.
Naja, ich hab's halt mit dem Vorwurf. Emotionale Erpressung war immer schon ein Strong Suit.
Liest du deine Texte dann eigentlich nochmal? Oder lass du die irgendwie zusammenhängen? Also, keine Ahnung, der dritte Text mit dem 15. zusammenhängt, und weil es halt um die gleiche Person geht? Oder ist das geschrieben und dann ist es auch gut und wenn jemand kommentiert, dann antworte ich halt drauf oder auch nicht?
Da fahre ich nicht. Ja.
Oder ist das einfach jeder Text für sich und dann war es das auch?
Nein, es ist schon teilweise zusammenhängend, aber es ist keine Geschichte. Also das ist, glaube ich, auch der Makel daran. Das war das, was ich dann eigentlich irgendwann machen will, Geschichten schreiben. Aber ja, es bezieht sich schon immer wieder aufeinander, aber es ist keine kohärente Geschichte oder so. Und ich lese immer genau dann, bevor ich es poste, lese ich es nur einmal, um die groben Fehler rauszubekommen. Und seitdem habe ich, glaube ich, drei Texte nur mehr gelesen, aber eben, weil ich darauf angesprochen wurde. Lustigerweise nach dem 10. Text hat mir eine Freundin darauf angesprochen und hat so gesagt, wie sie wirkt es so, als würde der Typ irgendwie eingesperrt sein. Und ich habe mir gedacht, das ist die beste Idee, die ich jemals gehört habe. Und es macht es jetzt viel leichter, weil der Typ ist einfach eingesperrt. Und sozusagen ist seiner Freiheit beraubt und schreibt da drinnen. Er schreibt aber über ganz unterschiedliche Dinge. Angefangen hat, ein großes Thema ist die Liebe und Beziehungen im Allgemeinen und der Umgang miteinander und untereinander. Und er erzählt aber Etappen und Episoden aus seinem Leben. Und da sollte jetzt schon klar sein, dass ich das nicht bin, weil ich nicht Mitte 50 bin. Noch nicht, das kommt wahrscheinlich vor Lani, hoffentlich. Genau, also das ist, glaube ich, so die Kurzzusammenfassung. Beziehungsweise fände ich es ja schön, wie es das du zusammenfassen würdest.
Das sind wir irgendwo.
Ich schreibe es ja nur. Ja, ich lese ja dann
nicht mehr. Ich habe an eine profanere Charakterisierung gedacht. Also es sind, wie gesagt, es erscheint jeden Tag ungefähr um 23 Uhr.
Ja.
Und es sind... Wie viele Anschläge?
Circa immer 300 Wörter.
Also auch eine Seite. Es ist eine Ich-Erzähler-Perspektive, ja. Hat man dafür schon gelernt. Spricht immer direkt mit jemandem, spricht meistens auch den Menschen mit Namen an, rechnet ab. Also ja, das ist hart gesagt, aber es ist das schon immer, es hat was mit einer Vergangenheitsperspektive zu tun und einer Analyse, also der Erzähler erdreistet sich relativ harsche Analysen über andere Menschen, teilweise oder streut auch zu einem guten Teil vermeintliche Selbstkritik ein oder auch einen kritischen Blick auf sich selber, der aber, finde ich, oft sehr kokett ist. Ist auch durchaus zynisch. Auch irgendwie der Subtext, für mich der emotionale Subtext, ist immer so ein bisschen so eine emotionale Distanz oder eine Distanzierung. Also der Erzähler geht nie in die Nähe. Erzählt zwar, dass da mal Nähe war, aber geht immer in die Distanz. Also das ist für mich so ein bisschen der Refrain.
Ja, schau, du kannst das viel besser als ich.
Naja, aber das ist ja nur ich als Rezipientin.
Aber um die geht's, oder? Also ich glaube, das, was sich der Autor dazu denkt, das ist das Langweiligste und Unsinnigste und ein Großteil der Literaturkritik hat es nicht verstanden, und wir sind halt so irgendwie autorgeil und am besten ist nur, wenn der Autor das selber vorliest und sich dann den Fragen stellt des Publikums, wie wenn er irgendwie der Herrscher über seinen eigenen Text wäre, und ich glaube, dass das gar nicht so ist. Also ich glaube, dass man das eben, dass es weder eine richtige oder eine falsche Interpretation gibt, nur dass der Autor die richtige hätte oder so, oder dass der Autor am besten sein Werk erklären kann, das ist so, also nicht 19. Jahrhundert.
Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ich lese es, ich als jemand, der dich kennt, liest es anders als jemand, der dich nicht kennt.
Ja.
Und ich lege natürlich, also für mich bist natürlich immer du auch ein Faktor oder der größte Faktor. Also wahrscheinlich kriege ich es eher über dich zur Geschichte an als umgekehrt.
Aber ist das nicht so, weil wir Social Media auch so lesen? Wenn du auf Social Media einen Text liest, geht es ja immer eigentlich um die Person, die das selbst geschrieben hat. Und man versucht immer rauszufinden, weil viele Leute schreiben kryptisch irgendwelche Texte auf Facebook. Wenn ich meine Statusmeldung von vor 10 Jahren anschaue, denke ich mir, naja,
Deep Shit.
Dann wolltest du kryptisch schreiben,
oder? Ja, da weiß ich selbst nicht mehr ganz genau, was ich eigentlich sagen wollte. Aber prinzipiell versucht man ja schon eine Message mitzugeben. Also jeder versucht das. Manchmal direkter, manchmal indirekter. Und man gewöhnt sich das ja auch an, so zu lesen.
Ja, ich meine aber, das ist jetzt unabhängig von Social Media, also vom Medium, sondern einfach damit, dass ich weiß, wer es geschrieben hat. Und ich natürlich, meine Gedanken sich immer darum drehen, was in ihm stattfindet, dass das dabei rauskommt.
Die Frage ist aber, die Frage ist, ob du das anders lesen würdest, wenn es einfach ein Blog wäre. Oder wenn du es ausgedruckt sehen würdest.
Oder liest du es zum Beispiel in seiner Stimme oder liest du es in deiner Ich-Lese-Stimme?
Ich lese es in deiner Stimme. Wirklich? Ja. Das ist großartig.
Aber was wäre jetzt, wenn ich euch jetzt erzählen würde, dass ich das alles abschreibe? Würde es was verändern?
Nein.
Aber das ist spannend, weil dann ist es ja eigentlich nicht mehr meins.
Natürlich würde es was... Naja, aber du würdest dann ja den Glauben erwecken wollen.
Anscheinend.
Sehr spirituell. Anscheinend erwecken
wollen. Dass du...
Versuch, den Glauben zu bekämpfen.
Ja. Aber.
Nein, glauben. Jeder darf glauben, was er will, sonst kriegt man Probleme. Mach das, was wollt's damit.
Ja. Ich hab heute zu einem Podcast gehört, also es ist ein bisschen anders, die Geschichte, aber ich habe gefunden, dass es passt, deswegen habe ich die Geschichte aufgehoben für heute. Und zwar, es ist jemand, der erzählt hat, er hat jetzt einmal 3 Monate Instagram-Pause gemacht, aber jemand, der sehr aktiv ist auf Instagram. Und hat sich wirklich abgemeldet und irgendwie nichts mehr geschaut, keine Nachrichten mehr gelesen und so weiter. Und ich glaube, das Komische ist, nach ein, zwei Monaten entwickelt man dieses, man schaut nicht mehr auf die Welt in Form von Bildern.
Ja.
So, was passiert da, was ich jetzt abbilden könnte? Sondern man schaut plötzlich anders auf die Welt. Aber man verpasst auch ganz viel, was andere Leute machen, was jetzt nicht die Geschichte ist. Aber ich glaube, dass es schon interessant ist an sich selber, wie man das verändert, wenn man nicht mehr jeden Tag rausgeht und sich denkt,
wäre das jetzt ein gutes Foto oder wäre das jetzt eine gute Geschichte für was auch immer? Glaubst du, hat das für dich das verändert, dass du jetzt jeden Tag eine Geschichte schreibst, dass du irgendwie jeden Tag anders auf die Straße gehst und überlegst, passt das heute?
Ein bisschen, aber ich würde es nicht mit Instagram-Zombies vergleichen. Aber natürlich, also wenn man spannende, genau, no offense, es gibt ein Leben ohne Stories. Funny. Es tut mir leid, ich nehme es zurück, du bist so brav. Nein, jeder soll machen, was er will. Ja, wenn spannende Begegnungen oder gute Gespräche passieren, dann rennt, glaube ich, der Filter mit. Aber nur, weil ich mir so denke, ja, es ist schon was da und der Abend wird gemütlicher, weil ich nicht...
Genau. Ja. Das war ich meine, ja. Das ist irgendwie, dass man es auch durch eine das Leben durch einen gewissen Filter sieht.
Ja.
Nämlich, was kann ich daraus verwenden?
Ja, also wenn es in meine Geschichte einzahlt, dann bin ich froh, wenn es mir am Tag passiert, weil dann habe ich Stoff bekommen.
Ja, aber das ist nämlich die Gegenfrage, ob das nicht eigentlich total spannend ist, wenn man das so macht, wenn man es nämlich schreibt und nicht jetzt mit einem Bild abbildet, ja. Weil man sich viel mehr Gedanken darüber machen muss, was das jetzt heißt.
Ja. Und weil ich es komplett verfremden kann. Also es ist ja, geht ja genau darum, dass ich nacherzähle, was mir passiert ist. Ja. Oder der Ich-Person, weil der ist ja eingesperrt, der erlebt ja nichts, außer seiner Einsamkeit. Aber, und weil es ja genau nicht darum geht, dass sie irgendwelche Menschen dann wiederfinden und sie denken, wow, okay, der Typ ist halt 10 Minuten neben mir gesessen und jetzt steht da alles genauso, wie wir das besprochen haben. Wobei das ist auch schon vorkommen. Das macht aber einen riesengroßen Spaß. Vor allem für die andere Person anscheinend. Aber das ist ein guter Punkt. Ja, das stimmt, das verändert auf alle Fälle was.
Du hast ja eine zeitliche Begrenzung gesteckt.
Ja.
Warum? Oder warum sind es eigentlich genau 107
Tage? Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist es der Wahltag.
Aha.
Weil ich dann einfach einmal Urlaub und Pause will. Und gar keine Aufgabe haben. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen, aber es ist ein sehr guter Abschluss an dem Tag. Es sind 2 Etappen geschafft. Österreich ist hoffentlich ein bisschen weniger rechts. Und
right.
Ja.
Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, so schauen wir mal. Wobei, ich glaube es eigentlich nicht wirklich. Leider. Das Ding ist beendet und ich weiß nicht, es ist aus einer Laune entstanden. Also wie gesagt, ich bin am ersten Tag da gesessen, aber dachte, jetzt startet es, weil so wie es mir heute geht, kann man genau mal sowas machen, was man sonst nicht macht. Jetzt oder nie, das war jetzt oder nie Stimmung, die sehr gut ist und die viel zu selten war. Und an dem Tag habe ich mir gedacht, ja, wurscht, ich probiere es und wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Aber dann nehme ich mir gleich so eine Herausforderung, die irgendwie größer ist wie... Ich schreibe einmal in der Woche die nächsten 10 Wochen oder so, sondern dann soll es irgendwie was Größeres werden und ich mag ja Herausforderungen.
Wie frustriert wärst du es, wenn du es nicht schaffst?
Das kommt auf den Grund drauf an. Wenn es ein schöner Grund ist, dann ist mir scheißegal.
Aber wenn es einfach, der Tag war zu kurz?
Ja, dann muss ich es in der Nacht machen. Ist auch schon passiert, dass es erst, glaube ich, nach Mitternacht gepostet wurde. Ja, das ist erlaubt. Das muss vor dem Schlafen passieren. Vor der längsten Schlafphase sozusagen. Ja. Ich schlafe gerne am Nachmittag, deswegen ist das eine gewagte Aussage.
In dem Podcast, wie ich gehört habe heute, der war total gescheit. Ich habe gefunden, lauter Ideen, über die wir heute reden können, ging es auch darum, mit diesem ganzen schnellen Welt und viel Input, das man irgendwie dauernd kriegt und so weiter, ja. Dass es total schwer ist, irgendwie das abzuschalten. Und deswegen ist Urlaub auch so schwierig manchmal,
ja.
weil man runterkommen muss. Und weil man irgendwie so... lernen muss, auch mit sich allein irgendwie seine Gedanken wieder zu sortieren. Und da hat jeder total Mechanismen dafür. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, ich bin auf meinen Mechanismen noch nicht drauf gekommen, aber ich habe so einen spannenden Ansatz gefunden, zu sagen, okay, wie kann man wieder gut mit sich allein sein und wie kann man das irgendwie verarbeiten, was da irgendwie passiert ist. Und da finde ich Schreiben spannend. War mein Input für heute.
Ich glaube, Schreiben ist es bei mir nicht. Sondern es ist, glaube ich, dann wirklich die Zeit nehmen, um nachzudenken. Und eben, glaube ich, Schreiben ist auch eine Beschäftigung. Das heißt, ich habe eigentlich während dem Schreiben gar nicht die Zeit, dass ich so viel nachdenke, weil es ja eine Tätigkeit ist. Mhm. Und ich glaube, das Gefährliche ist, und was ich gerade auch viel zu wenig mache, und das weiß ich, ist wirklich sehr einfach Zeit nehmen, nachzudenken und nicht tätig zu sein. Also auch nicht am Handy scrollen oder irgendwie Zeitung lesen oder...
Mit der Langeweile eigentlich.
Ich glaube, momentan ist bei mir gar nicht so langweilig in meinen Gedanken, aber einfach sich gewissen Wahrheiten oder Tatsachen zu stellen, die gerade passiert sind.
Ich habe die Langeweile anders gemeint. Ich habe mich dieses, okay, ja. Da hast du irgendwie Pause
ja.
Und dieses, okay, jetzt tue ich schnell ja. Facebook lesen, jetzt tue ich schnell Instagram schauen, ja. Jetzt tue ich schnell was auch immer.
Ja.
Aber eigentlich sich hinsetzen, okay, jetzt sortiere ich meine Gedanken und überlege mal mit mir, was Sache ist. Oder schreib's auf oder sprech's ein oder was auch immer. Ja. Oder wie das Menschen machen. Das verlernt man. Und das finde ich total schade eigentlich.
Und Rituale helfen, weil ich habe das gerade mit meinem Coach sehr ausführlich behandelt. Mein Feierabendritual ist oder mein Ritual ist, den Arbeitstag zu beenden. Und wir haben festgestellt, dass eben ein richtiges Ritual wichtig ist.
Mhm.
bei mir ist es ganz banal, ich gehe einfach, bevor ich nach Hause gehe oder wenn ich meinen Arbeitstag beende, dann rekapituliere ich den ganzen Tag und alle To-Dos und mache meinen Plan für den nächsten Tag. Das ist total banal und irgendwie ist einem auch klar, dass man das eigentlich immer schon hätte machen können. Ich habe es aber nicht gemacht und es hilft mir einfach so dabei, danach auch wirklich den Stift fallen zu lassen und zu wissen, jetzt ist es so, weil ich was getan habe, weil ich ein Ritual vollzogen habe, versus einfach nur im Kopf gesagt, jetzt gehst du nach Hause.
Aber das verstehe ich, weil ich habe so ein, wie heißt es, so wie ein Tagebuch und da ist jeden Tag eine Frage und über 5 Jahre hinweg beantwortest du dann immer diese Fragen. Und wenn ich das, und das liegt neben mir am Nachtkastel, das ist das Letzte, was ich mache, dass ich beantworte halt diese Frage und dann kann ich auch schlafen oder schlafen gehen oder mich zumindest hinlegen und dann ist es, dann weiß ich, jetzt ist der Tag vorbei und jetzt können wir Ruhe geben.
Ich habe das Buch von dir mal zu Weihnachten bekommen und mich stresst das total. Mich stresst das total, dass ich das hier reinschreiben muss jeden Tag. Das stresst mich schon, wenn ich mit dem Auto nach Hause fahre, stresst mich das schon.
Mich stresst nicht, dass ich reinschreiben muss. Mich stresst dann teilweise. Deswegen habe ich mir manchmal überlegt, ob ich es aufhöre. Was ich dann so, weil ich mich dann zurückerinnern kann, okay, vor 2 Jahren habe ich das geantwortet, warum war das da so? Und das ist halt schon grauslich teilweise. Also nicht grauslich, aber da denke ich so, ah ja. Genau. Super.
Fanny, also darf ich deine Rückfrage stellen?
Na gern.
Weil ich das ganz spannend finde, weil ich das vom Jahr kenne und weil ich das aber als höchst gefährlich betrachte, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, du hast ein Feierabendritual, wo du dann den Stift fallen lassen kannst, genau dann, wenn du deinen Tag rekapitulierst und merkst, dass du eh was gemacht hast. Das heißt, du unterwirfst dich eigentlich selbst einer Produktivitätslogik und kannst erst dann abschalten, wenn du merkst, dass du eh was gemacht hast. Was war, wenn du nichts gemacht hast? Oder was hast du, nichts zu tun? Oder was hast du, etwas zu tun?
Naja, deswegen bin ich ja bei den Kapitalisten, weil Leistung eine Kategorie ist.
Aber es ist schräg, oder? Und ich kenne es so gut von mir, ja, sozusagen, dass man irgendwie ein gutes Gefühl am Abend hat, wenn man das Gefühl hat, man war produktiv. Mhm. So wie wenn man irgendwie ein Roboter ist und jetzt denke ich mal, ich habe 100 Highscore-Punkte gesammelt, weil ich habe 70 E-Mails geschrieben und 4 Sachen entwickelt und 10 Texte. Und man unterwirft sich das einer...
Ja, so eine banale Tauschbeziehung, Transaktionsbeziehung. Also ich kriege ein Geld dafür, dass ich am Tag eine Leistung erbringe. Und noch dazu habe ich auch eine emotionale Verbindlichkeit, weil ich das Bestmögliche aus meinem Arbeitstag machen will, weil es mir wichtig ist, dass das Ergebnis gut ist und ich meinen Beitrag dazu geleistet habe.
Aber es ist dann am Sonntag zum Beispiel.
Man könnte immer was machen.
Ja. Aber warum ist nichts tun, ist es dann nichts machen?
Ist es gar nicht. Und ich versuche ja auch damit daran zu arbeiten. Also ich habe sogar das Gefühl, dass ich hier extreme Fortschritte damit mache. Also seitdem ich eben dieses Ritual lebe und dadurch auch reflektiere darüber, habe ich oft Momente, wo ich denke so, wow, jetzt bin ich gerade ausgesohnt gewesen. Geil. Und da bin ich auch ziemlich stolz auf mich. Also ich arbeite da schon dran und ich merke auch, wie sich's immer besser oder wie sich's immer leichter erreichen lässt, diese Momente.
Ja, und wenn du es jetzt nicht schaffst, dass diese Liste leer ist am Ende des Tages, heißt das ja nicht umgekehrt, dass du deswegen stolz bist auf dich.
It's a strong word, aber schon. Naja, wenn ich einen ganzen Tag herumgedrödelt habe, gehe ich nicht so wohlig schlafen.
Ich frage mich, ob das anders ist, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, oder wo man jetzt für sich vielleicht mal einen Tag hat, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich mich beschäftigt mit Windeln wechseln, ja, Lego zu spielen, sicher, und schauen, dass Kinder einschlafen und essen. Ich glaube, dass das oft von Frauen und Männern ein Problem ist, wenn sie in Karenz sehen, dass sie das Gefühl haben, nichts Sinnvolles beigetragen zu haben.
Aber ist das nicht extrem sinnstiftend, wenn ich das voll, die Person, die ich zur Welt gebracht habe, und Männer inkludiert, obwohl sie keinen Geburtsvorgang haben, aber sie waren dabei bei der Entstehung meistens. Also es stimmt, aber es ist eigentlich absurd, oder, dass sich um jemanden kümmern, als oft nicht produktiv empfunden wird.
Aber ich glaube, das ist eben dass wir in dieser Logik sehen, okay, ich gehe arbeiten, dann gehe ich nach Hause und dann habe ich jetzt irgendwie einen guten Tag gehabt oder auch nicht. Ja. Und ich meine, ich sehe es bei Freundinnen und Freunden, die in Karenz sind und du sagst, und die fragen dich, na, was hast du gemacht den ganzen Tag? Und du sagst das und das und das. Und du und so, naja, nichts Interessantes. Und ich meine, eigentlich ist es viel interessant, was du machst, weil ja, also was ich mache, mache ich jeden Tag.
Ja.
Ich habe ein bisschen einen gegenteiligen Gedanken. Ich habe sogar am Wochenende darüber nachgedacht, wenn man Kinder hat, also nicht in Karenz, sondern wenn man arbeiten geht und Kinder hat, dass das eigentlich ein sehr guter Weg ist, wenn man nach Hause kommt, dann auch abzuschalten, weil man einfach den Fokus woanders hat und haben muss.
Aber ich glaube, dass das zum Beispiel total schwierig ist, wenn man eben arbeitet und eben diese paar Stunden am Abend noch hat oder Nachmittag, wie auch immer. Zum Beispiel, ich glaube, dass ein wahnsinniger Druck im Urlaub ist. Weil ich glaube, dann viele Leute nicht gewohnt sind, eigentlich den ganzen Tag mit dem Kind zu verbringen oder Kindern. Und ich glaube, das ist schwierig. weil es ungewohnt ist, weil man aus der eigenen Routine auch rauskommt.
Ja.
Weil man auch nicht weiß, was man mit denen anfangen soll.
Ja.
Das ist gerade ein Plädoyer für die Hausfrauenmütter.
Ja.
Gegen Kinder kriegen.
Nein, ich habe
da nicht. Irgendwer Kinder?
Nein.
Nein, okay.
Ich hab,
wir das klären.
Ich finde schon, dass wir da einen guten Blick auf die Geschichte haben.
Sie können uns Buch.
Ich hab ein Buch gelesen.
Ja, genau.
Ich habe Kleimann.
Ich habe ein Buch gelesen von einer Journalistin, die sehr spät Kinder bekommen hat. Ich habe schon mal erzählt von ihr. Und die hat ein Buch geschrieben, wie wir ihre Erfahrungen mit Kindern kriegen. Und das ist in Deutschland sehr angefeindet worden, das Buch.
Ja.
Weil sie gesagt hat, nach einem Jahr waren wir mit Lego durch. Ja. Und mein Kind hat sich mit mir gelangweilt, ich habe mit meinem Kind gelangweilt. Und ich wollte eigentlich wieder für mich was tun, ich wollte irgendwie der Gesellschaft irgendwie was zurückgeben. Ja. Ich wollte auch wieder Frau sein und nicht nur meine Mutter. Und sie hat das Kind dann in eine Kinderbetreuung gegeben. Die anderen Mütter haben wahnsinnig Druck auf sie gemacht. Und sie ist dann durch Talkshows getingelt eigentlich und hat sich entschuldigen müssen oder erklären müssen, warum sie sagen kann, dass ihr Kind sie langweilt.
Ja.
Und das habe ich total, und dann war das eigentlich total unfair, weil ich glaube schon, dass es einen Punkt gibt, wo man als Elternteil sagt, ich möchte jetzt auch auf mich schauen, zum Plädoyer fürs Arbeiten gehen.
Das ist, glaube ich, immer okay, oder? Dass man auch auf sich schaut.
Das vergessen viele, jetzt hat der Jürgen erzählt, also der Psychotherapeut, ja, dass er ganz viele Klienten hat und Klientinnen hat vor allem, ja, die halt schon jetzt in Pension sind und die sagen, ich habe jetzt mein ganzes Leben für meine Kinder und für meinen, ja, Ehemann aufgegeben und ich möchte es eigentlich wieder für mich tun und wissen aber gar nicht, wie sie tun sollen.
Ja, weil das, glaube ich, das Lustige, über das wollte ich halt eigentlich reden und jetzt hast das du angesprochen, die große Frage, wie man leben soll, dass die ja einfach, ist bei uns nicht kultiviert, weder lernt man es, nur gibt es irgendwie, man geht halt dann, wenn man es sich leisten kann, in Therapie, um die Frage da irgendwie näher zu erläutern, aber, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fach in der Schule sein soll. Unsere Gesellschaft setzt sich mit der Frage nicht wirklich öffentlich auseinander, sondern man übt sie in der Praxis ein, man lernt irgendwie, dass man arbeiten gehen muss und wenn man brav kackelt hat, so wie die Fanny, dann kann man noch den Stift fallen lassen und darf das Nichtstun genießen und ich inkludiere mich da selbst zu 100%. Als Selbstständiger ist es ja teilweise nur für absurder. Mhm. Die Frage aber eigentlich sozusagen, was bedeutet es, ein gutes, erfülltes Leben zu leben? Das ist halt so der, ja, das ist Philosophie oder für das habe ich keine Zeit. Oder ja. Und eigentlich ist es die zentrale Frage und der Glavinitsch ist reich geworden, indem er sein Buch so genannt hat. Das finde ich sehr schade, dass die Frage eigentlich wahrscheinlich die am wenigsten gestellte ist. In meinem Umfeld Gott sei Dank nicht, aber ich habe das Gefühl bei uns in unserer Gesellschaft.
Ich habe eine Theorie, dass auch damit zusammenhängt, dass man verlernt, Hobbys zu haben. Oder Dinge zu machen nur für sich.
Ohne da jetzt einen tieferen Sinn.
Ich würde doch viel fernschauen.
Ich darf viel Netflixen.
Ja, nein, ja, lieber. Das habe ich gern, muss man sich nicht entscheiden.
Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, jetzt früher, also oder auch in der Kindheit, bist du halt irgendwie Blockflöte spielen gegangen oder Fußball oder Volleyball, oder was auch immer. Aber es war irgendwie ein Ding, was halt irgendwie regelmäßig war und das hast du halt gemacht. Ja? Und das hat da Spaß gemacht, wenn es nicht mehr Spaß gemacht hat, hast du es nicht mehr gemacht. Oder Leute sind in, weiß ich, Strickgruppen gegangen oder Briefmarken gesammelt, whatever. Aber eigentlich hat man das nicht mehr. Und ich glaube, wir suchen uns andere Ventile, das auszulassen, weil dann macht man halt neben seinem wahnsinnig stressigen Leben und allen Dingen, die man so macht, macht man noch, man schreibt den Text jeden Tag, man nimmt einen Podcast auf, man überlegt sich, was man noch der Menschheit noch sagen wollte. Also man sucht sich ja auch Ventile und neue Dinge. Aber im Grunde ist es das Verlernen, auch ein Hobby zu haben.
Aber ist das nicht auch in gewisser Weise ein Hobby? Und Hobby ist ja positiv, weil, ich gebe dir recht, aber ich glaube, was wir verlernen, ist, Leidenschaften zu haben und denen nachzugehen.
Mhm.
Weil viele Leute haben ja Hobbys, aber Hobbys halt, damit sich der Beruf ausgeht. Also man macht halt dann nur einen Yogakurs und Pilates. Hallo. Und
also Yoga als
oder einen
Beispiel.
Tanzkurs. Wow. Ja, ich nehme es zurück. Es macht irgendwer einen Tanzkurs. Also man geht halt dann in Kurse, weil das ist was
Sinnvolles.
Genau, und was Wöchentliches und der Ausgleich. Und es ist immer dieser große Ausgleichsgedanke. Sicher gibt es Yoga-Kurse.
Ja, aber das ist kein Yoga.
Der Bikram-Yoga.
Ja,
ich
sage
Fanny, willst du mal eine Folge zum Thema Yoga machen?
Ja, Fanny, bitte.
Ja, mit der Fanny.
Es war kein Angriff auf Yoga, weiß nicht. Sondern nicht auf.
Empfindlich.
Ja, ich merke es. Aber es dürfte eine Leidenschaft sein, das finde ich sehr schön.
Da kann ich dir nämlich zum Beispiel mein Mantra, mein größtes Mantra nennen aus dem
auf Sanskrit.
wie man leben soll, ja. das Leitmotiv meines Seins ist. Das heißt, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Und das heißt übersetzt, may all beings everywhere be happy and free, and may all my thoughts, words and actions contribute to that happiness and freedom of all.
Das kleine Hobby mit Freiheit für alle.
Ja, auch ein bisschen, nein, aber auch die Verantwortung, dass meine Taten, also meine Thoughts, Words and Actions, immer zur Freiheit der anderen beitragen. Also da ist schon das ist nicht rein neoliberal, das ist...
Das wollte ich dir jetzt nicht vorwerfen.
Hat auch eine große Verantwortung gegenüber der Welt.
Du würdest mal widersprechen, dass viele Menschen Yoga unter Anführungszeichen machen, weil sie einen Ausgleich suchen und das gerade in ist. Das nicht alle, aber...
Ja,
das
aber ist it halt works for everyone. Also Yoga gibt dir ja was, egal ob du spirituell machst oder nicht. Also schon allein die körperliche Beschäftigung damit, die ja nur ein marginaler Teil von
dir. Aber die Frage ist, warum brauche ich? Also warum?
Schafft ja einen Raum in dir, unweigerlich ein bisschen durchzuatmen im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber das ist genau die Frage. Warum haben uns wir ein System geschaffen, wo sehr viele Menschen von uns, und wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft, sagt die Zeitung, wo man 8 bis 10 Stunden sitzt und dann eigentlich jeder das Bedürfnis hat, sich zu bewegen oder irgendwas Körperliches zu machen, was komplett normal ist.
Ja.
Oder was Ausgleichendes.
Ja, genau. Weil und das hat nichts mit Yoga zum tun. Aber der Punkt ist, oder das als Frage gestellt, warum ist das so, wenn es wahrscheinlich auch 100.000 andere Wege gibt, deine Tage zu füllen, als 8 Stunden vor dem Computer zu sitzen. Und ich mache das auch. Und ich halte es für sinnstiftend und es ist das, was ich mache und ich verdiene Geld damit. Und es ist aber trotzdem zum Teil absurd, glaube ich, wenn man sich das von außen anschaut. Mhm. Aber wir haben diesen Distanzblick verloren. Also ich glaube, wenn man mal wirklich versucht, mit Distanz in sein eigenes Büro reinzugehen und sich anschauen, was da eigentlich 8 Stunden passiert. Oder das, wie absurd das ist. Vor allem, was da geht und was da geschaffen, unter Anführungszeichen wird. Welche Werte da produziert werden. Und da gibt es sicher sinnvollere und weniger sinnvolle Tätigkeiten. Aber ich finde, das ist spannend, da mal sozusagen diesen... Oder sich selbst den Spiegel vorzuhalten.
Vor allem, was dann bemisst mit, dass das der produktive Teil des
ja, Tages war. Genau. Also der rechtfertigt, dass man dann am Abend gut gehen darf. Wir können es während der Arbeit gut gehen, das ist dann sozusagen das
naja, Beste. Das ist halt das Ding mit dieser Leistungsgesellschaft. Also das ist ja auch das, warum ich immer gerne mit der Sozialdemokratie kokettiere. Weil das ja schon was Grausliches hat. Also unser Gesellschaftssystem basiert darauf, dass wir ein schlechtes Gewissen haben.
Ja, aber die Sozialdemokratie kämpft ja dafür, dass jeder Arbeit hat.
Ja, Arbeit, um zu leben.
Warum
soll das so sein? Aber nicht leben, um zu arbeiten.
Ja, aber das musst du ja nicht. Also schau gar nicht in Österreich. Du kannst die 30 Stunden wo anstellen und wirst genug Geld verdienen, dass du im normalen Fall eine Wohnung leisten kannst und Lebensmittel.
Absolut.
Aber dann bist du halt nervt.
Richtig. Und das ist ja, aber das wird ja erst kreiert durch diese Abhängigkeit vom Materiellen, das nur durch Arbeit erlangt werden kann. Und dann ist halt die Rechnung logisch, dass mehr Arbeit mehr Materielles bringt. Und das ist ja auch irgendwie ein archaischer, also so ein Evolutionscharakteristikum, so, dass man.
Also ich glaube nicht, dass die am meisten arbeiten, am meisten verdienen.
Das stimmt eh. Aber es gibt halt angesehen, also ich meine, das ist die nächste Frage. Du brauchst mich hier nicht challengen.
Jetzt geht's los. Challenge accepted. Ich sitze nur da.
Move to the left.
Ich habe den weißen Podcast, den ich heute gehört habe, da war nämlich auch ein Thema dazu. Da ging es mir darum, dass der eine dann sein Instagram-Fasten gemacht hat und ich meine, vom Beruf Fotograf ist. Ja. Deswegen ist es jetzt schon irgendwie ziemlich schwierig, das rauszunehmen. Und er hat auch befunden, er macht ein alkoholfreies Jahr. Also so die, und vegan leben ein Jahr. Also es war schon ein bisschen Challenge, aber...
Hat ohne Ratgeber auf Arbeit gelesen.
Daria, meinst du Instagram?
Ja. Nein, gar nicht. Und er hat dann auch gesagt, dass das Schräge ist, wenn man das Leben dann so verändert. Also vor allem, wenn man keinen Alkohol mehr trinkt, dass man nicht mehr so social ist. Und dass irgendwie Beziehungen nicht mehr funktionieren, nämlich Freundschaften auch. Weil man ist der fade Typ, der dann keinen Alkohol mehr trinkt. Oder man geht nicht mehr fort. Oder man kann nicht mehr das bringen, was mir irgendwie was passt.
Darf ich ganz, hat ja? Er in der Mann-Form gesprochen oder in der Ich-Form?
Er hat zuerst in der Ich-Form und dann in der allgemeinen Form
gesprochen. Ja, weil das ist absurd. Weil das würde ich sagen, das ist sein Problem. Also ich trinke sehr wenig Alkohol und ich habe nicht das Gefühl, dass meine Freundschaften auf Alkohol aufbauen.
Ja, aber wenn du diese Rolle hättest in deinem Freundeskreis und sagst, okay, wir gehen jeden Freitag trinken oder wir gehen jeden Freitag, machen wir was auch immer, ja, und trinken 5 Bier und sind total lustig. Und dann machst du aber nicht mehr mit.
Ja.
dann und dich da rausnimmst aus diesem üblichen Kreis, dann funktioniert das nicht mehr. Er hat es irgendwie schon schräg, dass nach 3 Monaten wie viele Freunde er verloren hat. Nämlich durch die Kombination, nicht mehr vorzugehen, nicht mehr so viel, weil nicht mehr trinken und kein Instagram mehr zu haben und nicht mehr so erreichbar zu sein und nicht mehr so präsent zu sein einfach. Ja. Weil man auch vergisst drauf.
Ja, im Endeffekt ist es dann so eine Marie Kondo-Variante, um die wahren Freundschaften wiederzufinden. Wenn eine Freundschaft einzig und allein darauf basiert, dass du jeden Freitag halt 5 Bier trinken gehst oder sonst, also dann würde ich das jetzt auch nicht so als Freundschaft definieren.
Es war die Kombination. Auch dieses nicht mehr irgendwie am anderen Leben teilzuhaben oder nicht mehr zu kommentieren oder nicht mehr einfach präsent zu sein im Online-Leben.
Aber an wie viel, das würde ich hinterfragen oder challengen, wie die Fanny sagt, man hat schon wieder schlechtes Gewissen, weil die alle challenged. Wirklich Freitagabend nach 3 Bier nehme ich so viel teil an andere Leben? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Gespräche in einer Bar Freitag nach 5 Bier passieren, wo ich an einem anderen Leben teilnehme, sondern ich glaube, da erzählt man sich halt einfach Geschichten.
Ich glaube, das kommt auf individuelle Freundschaften an. Also es gibt
ja, aber es waren ja nicht seine Freunde, so, weil wenn man es nach 3 Monaten verliert, dann...
Er kennt Willi.
Ja, wir kennen ihn nicht, aber er tut uns leid.
Ich persönlich jetzt auch nicht, aber...
Ist ja besser so, weil...
Ja, ich habe es interessant gefunden.
Er vergisst mich nach 3 Monaten.
Wenn du nicht auf Instagram bist, ja?
Ja, genau. Ich bin sehr inaktiv auf Instagram, das tut mir leid.
Ja, aber ich habe es trotzdem interessant gefunden, darüber nachzudenken, dass du sagst, okay, du bist irgendwie gewohnt, also ich bin es auch gewohnt, dass du irgendwie Teil hast an anderen Leben, jetzt mehr oder weniger, auch wenn es ist gar nicht so wichtig, wie gut du die Leute kennst. Aber wenn du die Leute dann nicht mehr täglich im Feed hast oder jeden zweiten Tag, fällst du da auf. Und ab wann ist es einfach draußen? Ab wann ist es einfach, ja, ah ja, den gibt's auch noch oder die gibt's auch noch?
Aber das sind keine Freunde, oder? Nein, also da habe vielleicht einen ganz einen strengen Freundesbegriff, aber...
Nein, es sind Bekannte.
Ja.
Ja.
Aber bekannt. Die ändern sich ja sowieso je nach Umfeld, Beruf und Stadt und wenn ich umziehe, habe ich neue.
So.
Nein, es ist notgedrungen, so, oder? Wenn ich Job wechselt oder in ein neues Umfeld reinkomme, dann kriege ich neue Bekannte.
Aber er hat das dann rückgeführt, dass er dadurch sehr viel mehr Einsamkeit gespürt hat.
Ja, es ist, finde ich, ein arges Gesellschaftsbild irgendwie. Das, und ich verstehe es, weil es gerade, aber es zeigt ja, wie absurd sie Begriffe verändern, also Freundesbegriffe. Und, also ich weiß nicht, dass ich das Gefühl habe, an dem Leben meiner Freunde teil, weil ich ihre Insta-Stories schaue, ist so geborgte Teilhabe, oder? Also es stimmt natürlich, aber wer sagt denn seine Insta-Story, wie es ihm geht oder was gerade wirklich abgeht?
Ich kommentiere das jetzt mal, ich schaue alle die Pfanne an.
Ich habe schon das Gefühl, dass ich es gelegentlich mache. Ich meine, natürlich teile ich, nie meine innersten, my darkest places. Aber ich versuche schon so zu nützen, wenn mich was beschäftigt, was irgendwie globaler ist, also auch so wie man leben soll oder so, verhalte ich es für ein sehr geeignetes Medium und erfahre damit eigentlich auch Erfolg unter Anführungsstrichen. Also wenn ich gelegentlich, weiß ich nicht, ich erzähle halt so Geschichten aus meinem Alltag, Unachtsamkeiten von anderen Leuten. Klassisches Beispiel ist, ich habe vorhin irgendwie, letztes Jahr war ich im Supermarkt und hat ein Glas Oliven an der Kasse runtergeworfen. Nein, ich habe ein Glas Oliven an der Kasse runtergeworfen.
Jemand!
Die Geschichte hat sich schon gut verändert. Ja.
Und ich war halt so besorgt, ich wollte es halt wegputzen und habe irgendwie die Kassierin gefragt, wo ich irgendwie das wegputzen kann und Ding. Und dann hat sie gesagt, nein, sie macht das schon, das war mir auch schon unangenehm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich zahle, also ziehen Sie es halt drüber oder wie, oder ich hole ein neues Glas, dann können Sie es drüber ziehen. Sie gesagt, nein, das brauche ich ja nicht zahlen. Und das hat mich dann irgendwie so beschäftigt, dass wir in einer Welt leben, in der das die Gepflogenheit ist, dass wenn man was hinmacht, wenn es vor der Kasse ist, ich schuldlos bin und nachher nicht, ja, und was das eigentlich bedeutet. Also so solche Gedanken teile ich halt ganz gerne und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also man muss die Leute da nur ein bisschen aus ihrer Selfie-Welt rausholen und dann finden sie es eigentlich geil und reden auch gern drüber.
Also ich überlege bei deinen Instagram schon manchmal, was du uns jetzt sagen willst mit diesem Foto.
Ja, ich mache das immer nach Laune.
Ja, aber es hat wieder einen Hintergrund haben.
Ich finde Thema so schön.
Na wirklich.
Du müsst alle der Fanny folgen.
Follow for follow, like for like. At Epic Fanny.
Und die letzte Geschichte aus meinem Podcast heute hat 1,5 Stunden gedauert, also es war jetzt eine so viele Geschichten. Was dieser Fotograf macht, was ich witzig finde, wenn er bei irgendwelchen McDrives, Drive-Ins oder so ist, sagt er einfach manchmal, er zahlt die Rechnung von dem, der hinter ihm ist.
Der muss ja Geld haben.
ja, aber ich meine, wie geht es da? 10, 20 Euro. Also, das finde ich total witzig, ja, weil du gibst jemandem was, ohne dass du dieses hast, es muss sich jemand bei dir bedanken, weil ja, der andere weiß gar ja, nicht, wer du bist. Mhm. Und du weißt auch nicht, wer der andere ist. Also du gibst einfach jemandem vielleicht einmal einen schönen Moment mit. Das finde ich
ja,
find
das ist süß.
Finde ich ja, eine witzige Idee irgendwie.
Ja, ja, das ist süß. Das habe ich jetzt auch angefangen.
Das
Mackie.
Nein, ich hab in Herrn Nals eine Obdachlose, die immer im 43er hin und her fährt, so ganz vielen Sachen. Und die habe ich, der gebe ich halt immer Geld, wenn sie wach ist. Vor ein paar Monaten habe ich sie beim Mackie um 2 in der Früh im Schottentor gesehen, wie sie unten gesessen ist und irgendwie geschlafen hat. Und dann habe ich ihr, dann bin ich gegangen und habe Geld in ihre Tasche gesteckt und auf eine Serviette geschrieben fürs Frühstück morgen. Und das fand ich schon irgendwie lustig, weil man dann sich nicht diese Situation aussetzt, dass man so die große
Wohltäterin
ist, ja, und ihr irgendwie so mitleidig ins Gesicht schaut und sagt, ja, ich kaufe mir jetzt mein Gewissen frei. Sondern das fand ich irgendwie schön. Und dann habe ich sie vor ein paar Wochen, und hat sie in Herrn Nals vom Billa geschlafen, tagsüber. Also am Vormittag, und dann bin ich musste eh zum Billa, und dann habe ich halt beim Billa so ein Frühstück gekauft, also so ein Brot und dann Obst und dann Schokolade und dann Getränk und dann Kaffee, und habe sie halt in einem Sackerl auch so hingestellt, wie sie geschlafen hat, und mir halt drauf geschrieben fürs Frühstück. Und letzte Woche habe ich sie wieder getroffen bei mir draußen und habe ihr was beim Stock gekauft und vor sie hingestellt, weil sie geschlafen hat. Das ist sehr geil. Ich kann das nur empfehlen, sich ohne diese peinliche Situation zu machen.
Um nochmal auf deine Geschichten zurückzukommen, das ist mir gerade eine Frage eingefallen. Weil wir jetzt so viel geredet haben über, was man für andere Menschen tun kann. Schreibst du die Texte manchmal auch so, dass du, dass es für wen anderen irgendwie wertvoll sein könnte, was mitnehmen zu können? Oder ist das Blunzen? Um diese schöne Frage abzurunden.
Ich glaube, das ist eine Grundmotivation, wenn man veröffentlicht, dass irgendwer andere was damit anfangen kann und sie was mitnehmen kann. Also es ist kein, ich schreibe mir das vor der Seele und dann haue ich es raus und dann ist es mir wurscht oder so. Also ich glaube, das ist mein eigener Anspruch, dass es was ist, was man gern lesen kann oder wo man sie was mitnehmen kann. Es muss nichts Großes sein. Vor allem, weil ich selber ja auch Texte so lese oder eigentlich nur Texte mag, wo ich das Gefühl, das ist vielleicht sehr egoistisch, aber das bringt mir was oder das bringt mich weiter oder das ist ein spannender Gedanke oder eine gute Geschichte.
Ich habe 2 Fragen dazu. Und eine ist, glaube ich, eine Abschlussfrage. Und zwar die eine ist, packst du Geschichten in deine Texte, packst du Geschichten, die du anderen Leuten nicht sagen würdest? Oder versuchst du irgendwie eine Message mitzugeben, die du nicht aussprechen würdest?
Ja, lustigerweise habe ich mir das sogar schon einen Text geschrieben, dass ich viel zu wenig oft direkt das sage, was ich mir denke.
Warum?
Weil es leichter ist. Ich glaube, nicht in Konfrontation zu gehen, ist meistens die leichtere Variante. Mhm. Und weil ich oft auch feig bin. Und weil es oft auch nicht dafür steht. Also weil so abwägen, wo ich mir denke, ist es das wert, irgendwie da jetzt zu revoltieren? Irgendwie, wenn man Situationen, Menschen oder Gruppen nicht so wichtig sind, dann ist es ja irgendwie manchmal einfacher, wenn man nicht der Querulant ist und einfach ein bisschen mitschwimmt und eine gute Zeit hat.
Aber ärgert es dich dann, wenn du dir, weil wir haben in der letzten Folge drüber geredet, dass man manchmal, aber dass man oft in Situationen ist und dann macht man die Tür zu und denkt sich, ah scheiße, das hätte ich noch sagen können und das hier wäre der Winning Point gewesen.
Dieser Moment,
wo man bereut, dass man nichts gesagt hat.
Ja, genau. Wo man eine halbe Stunde zu spät draufkommt. Ja,
das hätte ich sagen sollen.
Genau das hätte ich sagen sollen.
Genau. Und ob das jetzt dann,
was ich dir noch sagen kann.
ob dieser, ich gehe nicht die Konfrontationsgedanken stärker ist als das andere oder ob dir einfach nichts einfällt in dem Moment.
Ja, aber ich glaube, weil es sozial selten erwünscht ist, ehrliches Feedback zu bekommen und weil es meistens nicht meine Rolle ist. Ich, was das betrifft, versuche sehr ehrlich zu meinen besten Freunden und Menschen zu sein, die mir sehr wichtig sind, weil ich mir das auch wünsche. Also es gibt nichts Schöneres wie positives oder negatives Feedback von Menschen, die einem nahestehen, weil die kennen einem so gut, dass man damit was anfangen kann. Aber ich weiß nicht, ich will auch nicht von jedem die ganze Zeit angeschossen werden, nur weil er gerade glaubt, das ist jetzt irgendwie an der Zeit und er kommt nicht damit klar, wie ich bin. Also weißt du, wie man sozusagen, ja. Es hast ja nicht nur, weil mich das gerade stört oder weil ich damit ein Problem habe, dass das berechtigt ist, jetzt die Gruppe zu stören. Das ist ja wieder warum was ich eigentlich nicht mag an Menschen, dass sie vor allem in Gruppen und Meetings sind, und Meetings sind ja was sehr Wichtiges heutzutage und wahrscheinlich das am schlechtesten kultivierteste, am meisten verbreiteste. Aber dass da einfach Menschen gibt, die, obwohl eigentlich jedem klar ist, dass es eigentlich nicht aus dem Grund da drinnen sitzt, immer ganz wichtig ist, was er zu oder sie zu einem gewissen Thema denkt. Und das ist oft sehr schwierig, wenn Menschen glauben, dass ihre Gedanken immer für die Gruppe relevant sind, weil es das oft nicht sind. Das ist, glaube ich, sehr schwierig rauszufinden in Meetings, und deswegen ist Impulskontrolle da, glaube ich, auch wichtig. Und deswegen hinterfrage ich meine eigenen Impulse auch.
Ist halt die Frage, wenn sich Meetings... Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Aber ich denke mal, manchmal steht es mir zu sagen, dass das jetzt eigentlich komplett irrelevant und unnötig war. Weil für die Menschen war es total wichtig, das zu sagen.
Aber... Genau, und das gilt es, glaube ich, immer abzuwägen, vor allem in Gruppen. Also sozusagen, ja, nur weil für mich gerade wichtig ist, das zu sagen, und weil es mir unter den Nägeln brennt, heißt es trotzdem nicht, dass es so, das ist halt die Frage, ob es ein Ziel gibt in dem Meeting oder ob man irgendwo hinkommen will oder ob es eine Selbsthilfegruppe ist. In einer Selbsthilfegruppe bitte sag sofort alles, was du denkst, dafür gibt es das. Aber es gibt, glaube ich, Settings, wo das persönliche Befinden.
Ich habe noch einen Stolzismus, der fehlt nämlich noch.
Ja. Einmal pro Folge mit Fanny.
Die Frage ist, ja, ist es wichtig und ist es richtig?
Danke.
Ich finde es aber lustig, was du gesagt hast, dass du zu feig bist, manchmal Sachen direkt zu sagen. Weil ich habe ja genau die Frage in die andere Richtung gemeint, dass man ja auch positive Sachen oder ein nettes Kompliment jemand machen kann.
Ja.
Also das habe ich eher auf einem Text gemeint, ob du auch Sachen sagst, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt direkt nicht sagen, weil es ist irgendwie cheesy oder irgendwie... Ich habe es in die andere Richtung gemeint.
Nein, ich glaube, mit Komplimenten habe ich wirklich überhaupt kein Problem.
Okay, weil das ist ja der Grundthema von uns hier. Ja.
Bist du total.
Aber gestern ist ja um das gegangen in dem Text, weil Komplimente zu machen ist sowas Simples. Passiert viel zu wenig, aber da begibt man sich ja nicht in Gefahr. Also wenn ich wem sage, dass er was gut macht oder dass er cool ist oder dass irgendwas Großartiges gerade passiert oder dass ich schön finde, was er macht, dann sozusagen, es gibt sicher Menschen, die das dann auch negativ auffassen, aber kurz, das war dann das erste und letzte Mal. Anders wie bei Kritik, bei Lob, wenn es ehrlich gemeint ist, kann ich mir nie Gefahr begeben, sondern es schafft immer nur mehr Schönheit. Also wieso soll ich das nicht machen, wenn sowas einfach ist und es löst in jedem was aus? Also es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
Bestimmt, aber es fällt aus in vielen Leuten schwer.
Ja,
vielen Leuten total schwer.
Das sagt ja, wie absurd wir kultiviert werden, oder? Dass es uns schwerfällt, etwas Schönes zu benennen und jemandem etwas zu geben.
Ja, weil ich glaube, das hängt schon damit zusammen auch, dass jemand anderen positive Anerkennung gibt, dass es vielleicht das eigene schmälern könnte.
Ja, aber dann habe ich ein Problem mit mir selber und dann
sollte die wieder... Ja, ist nicht meine Meinung. Aber ich glaube schon, dass das auch damit zusammenhängt.
Ja, aber... Eigentlich aber in den seltensten Fällen, oder? Also sagt dann, finde ich, sehr viel über die Person, aus die kein Lob aussprechen kann, weil eigentlich, glaube ich, sozusagen jetzt rein egoistisch betrachtet, stärkt es ja meine Position auch. Weil wenn ich dir sage, wie cool das findest du, oder dass ihr alle da einen Podcast macht und dann sozusagen löst es in dir was Gutes aus und du denkst, ja, der Matthias, der ist ein leibender Typ.
Mhm.
Also schmälert ja, ich weiß voll, was du meinst, aber es ist ein absurder Gedanke.
Es ist total absurd, aber ich glaube, das ist dieses Gruppenthema. Das ist das Gruppenthema, dass wenn ich jemand anderen Lob ausspreche, oder wenn man sagt, hey, das macht doch voll gut, oder das finde ich voll toll, wie du das machst, oder was auch immer, dass es irgendwie jemand anderen eine Bühne geben ist, die viele Leute für sich selber lieber hätten.
Ja, aber das ist traurig.
Total traurig.
Ich glaube, ein gutes Team kann nur so entstehen.
Ja,
aber es ist ein totales Führungsthema. Ich glaube, es gibt solche und solche Typen. Es gibt auch Menschen, die funktionieren über negative Verstärkungen, die wollen klein gemacht werden und unterschätzt werden und sich dann beweisen. Und es gibt Menschen, die self-fulfilling prophecies sind. Und wenn sie gelobt werden oder wenn sie positive Verstärkung erfahren, sehr Großes schaffen können. Und ich habe beides erlebt in meiner Laufbahn, und ich glaube, ich bin einer von den Menschen, die nur über positive Verstärkung funktionieren. Habe aber schlussendlich auch viele Menschen kennengelernt, die einfach das Schöne in Menschen sehen und das kultivieren und dadurch Teams stark machen und dadurch aus jedem das Beste herausholen und das eigentlich die wesentlich nachhaltigere Form der Führung ist. Und ich versuche das, also ich glaube, es liegt mir auch, weil ich das Bedürfnis sehr gut verstehen kann und weil ich es deswegen relativ natürlich mache. Ich lobe sehr viel und ich lobe auch wahnsinnig gerne. Also ich meine, ich lobe dreimal lieber, als ich irgendwie negatives Feedback gebe. Und weil ich auch daran glaube, dass du ja nur die helle Seite verstärken musst, um die dunkle Seite kleiner zu machen. Also ich meine, wir funktionieren ja einfach nur über Stärken und nicht über Schwächen
minimieren. Aber wenn man das dann zusammenrechnet, was du das letzte Mal gesagt hast, bist du dir auch nicht sicher, ob du das immer machst. Weil das letzte Mal war dein Thema, dass du manchmal den Leuten nicht richtig Anerkennung schenkst. oder nicht genug?
Für mich, ja, für mich immer noch zu wenig, aber es ist mir schon ein Anliegen und ich glaube auch, dass ich da, also ich meine, vor allem, da ging es ja um so Unachtsamkeiten so an Nebenschauplätzen, aber da, wo es irgendwie, für mich ist das ein ganz großer Teil der Führung oder ganz großer Teil meines Jobs ist einfach, dass mein Team funktioniert und sich wohlfühlt, um die bestmögliche Arbeit zu machen. Das ist nicht trivial, da schaue ich sehr genau hin und da glaube ich, also ich meine, niemand ist unfehlbar und ich bin sicher auch manchmal unachtsam, das passiert mir sicher genauso. Aber es ist mir ein ganz großes Anliegen und ist auch sehr präsent für mich, das stark zu leben.
Deswegen hast du das letzte Mal auch gesagt, also es war mir schon bewusst, dass das schon ein Thema war, dass du da schon hinschaust, ob du das ausreichend machst.
Ja.
Aber ich glaube halt,
also und man halt kann es immer noch mehr machen oder immer noch präziser machen. Ja. Also ich meine, loben heißt ja nicht irgendwie...
Jeden Tag dreimal ein Excel-Sheet abhaken.
Ja, genau, und irgendwelche Oberflächlichkeiten, sondern einfach, also es passiert mir sehr oft in der Begegnung mit Leuten, egal ob das jetzt mein Team ist oder wer fremd, also es ist völlig wurscht, aber wo mich jemand beeindruckt oder wo ich mir denke, bah, das hast du jetzt gut gemacht oder hey, das war jetzt cool und ich finde, das kann man einfach äußern, weil das verfestigt ja dann auch so, also ich meine, das trainiert ja dann eigentlich so ein Verhalten, um jetzt wieder sehr... realistisch zu argumentieren. Also es macht einfach total Sinn, da muss jetzt man noch gar nicht irgendwie von großem Gutmenschentum oder Gesellschaft hin bewegt sein, sondern es ist einfach effizient und effektiv vor allem.
Es gehört ja auch viel mehr gemacht, weil ich glaube, also es gibt ja irrsinnig viele Menschen und erzähle ich mich dazu, die einfach nicht damit gehen können, wenn sie ein Kompliment bekommen oder wenn sie auch einfach nur Anerkennung für das bekommen, weil sie sich immer denkt so, was will diese Person damit? Das ist nicht einfach so, ja, cool, danke, kann ich annehmen, das ist lieb von dir, sondern es ist einfach so, warum sagst du das jetzt, was willst du von mir, was steckt da eigentlich dahinter? Ich glaube, dass das schon extrem viele Leute haben und ich glaube, dass es extrem viele Leute deswegen haben, eben weil es zu wenig Leute gibt, die das von sich aus machen.
Ja, und das ist auch ein bisschen the way you see the world, also so krass halb voll oder halb leer. Ich kann mich halt dazu entscheiden, ob ich das jetzt annehme oder nicht. Das ist wirklich meine eigene Entscheidung. Auch von jemandem, bei dem klar ist, dass es nicht ernst meint. Aber es gibt mir trotzdem eine Message, die halt immer im Kontext zu sehen ist.
Ich habe jetzt eine Abschlussfrage, die ich mir schon vorher überlegt habe.
Wow. Ja. Bin ich nervös.
Okay. Nein, so viel ist nicht überlegt. Nein, aber ich hab darüber nachgedacht, deine Texte, die du schreibst jetzt und eigentlich deine Insta-Stories.
Funny
Insta-Stories. Auch funny.
Ich habe mir gedacht, die Fahne will sowas drauf sagen. Vielleicht. Glaubt ihr beide, dass es für euch einen ähnlichen Effekt hat, nämlich etwas zu verarbeiten, was irgendwie passiert ist? Oder irgendwie etwas darzustellen, was einem wichtig ist?
Ja, für mich ist es eine Form der Expression und ich könnte mir vorstellen, also für mich rührt es auch aus der gleichen Motivation, warum ich sage, ich würde gerne schreiben. Also das ist halt für mich handhabbarer, als eben zu schreiben, aufgrund der subjektiven Wahrnehmung, dass ich keine Zeit dafür hätte. Und ich bin auch irgendwie visuell...
begabt?
Ich schöpfe einfach eine kreative Energie daraus. Mhm. Und ja, also für mich kommt es aus dem gleichen Ort wie das Bedürfnis, dass ich irgendwann einmal gerne was schreiben will.
Ja, du hast das ja perfekt gesagt. Ich glaube, es geht darum, sich auszudrücken und das in einem halb öffentlichen Raum zu machen. Und das ist auf Facebook oder Instagram, ist da glaube ich, es wird gesehen und gelesen, aber man weiß halt genau, es ist jetzt nicht irgendwie die ganz große Bühne.
Und weil ich versuche immer aus diesen Dingen irgendwie auch für andere etwas mitzunehmen, gibt es Tipps, die du hast beim Schreiben und du beim Fotografieren, du Fanny.
Ich bin schizophren. Bipolar.
Ja. Nein, aber die ihr beide habt, weil ihr jetzt darüber gesprochen, wie man das auch machen kann, wie man die Welt so sehen kann, dass man es nachher auch verarbeiten kann und wie man es tut und wie man ihn in den Schweinehund bekämpft.
So muss ich jetzt anfangen.
Nein, aber ich glaube, Matthias muss jetzt mal anfangen, weil du hast vorher angefangen.
Das ist ja so egalitär, das gefällt mir.
Geschlechtergerechtigkeit,
das. Naja, aber das habe ich ja lustig gefunden, weil eigentlich ist ja immer der Klassiker, dass der Mann beginnt, weil er das Wort ergreift. Deswegen habe ich es nicht gemacht, aber ich habe mir gedacht, ich hätte die Chance gegeben.
Du bist so ein Gentleman. Ja.
Danke, ich kann das annehmen.
Du anerkennst meine Schwäche.
I ich drücke es noch beide, um die beantworten der Frage.
Nein. Ja, was schwierig ist, Tipps zu geben. Ich glaube, wenn man Leidenschaften hat, dann ist es extrem blöd, wenn man es nicht macht, weil man das Gefühl hat, man hat zu wenig Zeit oder weil man Angst hat. Und sollte man eins der beiden Dinge haben und deswegen seiner Leidenschaft nicht nachgehen, solange es keine Leidenschaft ist, die zum Konflikt mit dem Strafgesetz führt, sollte man das einfach überwinden und es trotzdem tun. Jetzt darf die Frau sprechen.
Danke.
Ja. Es entscheidet hier, würde ich der Mann, ja.
Ich bin in der Unterzahl, ich wollte es nur vor der Record festhalten. Ja. Ich hab's durchgehalten.
Yes. Ich versuche gerade eine Formulierung zu finden, die nicht irgendwie so pathetisch pseudokünstlerinnenhaft klingt. Ich denke darüber nicht nach, sondern das ist so ein, das druckt so aus. So halt. Also das, ich glaube, das ist ein richtig physisches Gefühl und es ist halt mir wahnsinnig peinlich, das über Instagram zu sagen, aber das ist halt meine Ausdrucksform. Aber es ist halt, keine Ahnung, ich habe halt, ich denk halt was oder und sehe was und dann ist das halt, dann formt sich das irgendwie, das kommt von selber aus und dann mache ich es halt.
Das frage ich mich, wie man das macht, irgendwie das Leben so betrachten, dass man nicht die Dinge sieht, die man eh jeden Tag sieht.
Ja, lustig, dass du das sagst, weil genau das habe ich letztes Jahr bei meinem Neujahrsvorsatz, jeden Tag auf Instagram ein Foto zu posten, um eben so ein bisschen diesen Filter mal drüber zu legen. So, was war der, also was war der ergreifendste Moment für mich, oder irgendwie für mich heute? Aber nicht suchend nach dem ergreifendsten Moment, sondern dann rekapitulierend über meine Fotos, was irgendwie da sitzen geblieben ist. Und ich bin davon ausgegangen, dass mir das gar nicht schwer fallen wird. Es waren schon Tage dabei, wo ich echt ganz uninspired war und irgendwie dachte, na, das war jetzt irgendwie ein gewöhnlicher Tag oder ich habe kein Foto gemacht. Picture didn't happen. Ja, und dann habe ich es irgendwann aufgehört, weil es mir auch die Nerven gegangen ist, irgendwie jeden Tag was zu posten. Ich wollte dann auch irgendwie gar nicht mehr so fluten. Das kam mir auch irgendwie peinlich vor, so ein Projekt zu machen, wo man jeden Tag was postet.
Ja, ich mag solche Leute auch nicht. Selbstdarsteller. Und gut.
So, zum Abschluss, dass man wirklich off the record reden kann. Gibt es noch etwas, was du sagen willst?
Ja.
Dann sag,
was du uns noch sagen wolltest.
Danke. Bitte. Für das schöne Gespräch.
Danke dir fürs Kommen.
Ja, gern. Danke für die Einladung.
Die finale mit Milch- und Zuckerfrage, die jeder bekommt: Wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit einem Schuss Milch. Aber die viel wichtigere Frage beim Kaffee ist: Wo rauskommt der Kaffee?
Wo kommt da raus, dein Kaffee?
Im besten Fall aus einer gescheiten Kaffeemaschine und nicht aus einem Vollautomaten.